Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jetzt ist es Zeit, das Geschenk zu öffnen. Wäre ja auch sinnlos, oder? Also stell dir vor, du kriegst ein Geschenk.
Darfst du nicht auspacken.
Und du machst es nicht auf. Dann manche Gemeinden sagen sich so, au, Heiliger Geist, das ist so nicht kontrollierbar. Und wir wollen eine Gemeinde sein, die alles kontrolliert. Also die die Sache im Griff hat, so. Die Selbstgemeinde macht. Und da ist das ein bisschen so, als ob du das Geschenk nicht auspacken würdest. Und ja, ich denke mal, unsere Gemeinde hat da schon mal was ausgepackt, aber wir könnten, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr auspacken, schätze ich mal.
Da ist noch was da.
Da ist noch was da und fangen wir doch einfach mal an.
Mal packen sehen, wir doch was mal jetzt das passiert. Geschenk aus. Lutz, du darfst mal aufmachen. Spannende Dinge. Ich habe einfach mal reingeluschert.
Ja.
Lutz und ich wollten gerne über den Heiligen Geist predigen. Und das ist so vielfältig, dass wir gedacht haben, was von alledem sagen wir überhaupt? Da kannst du ja über 100 Sachen predigen beim Heiligen Geist.
Ach, 1000.
1000. Deswegen haben wir jetzt eine 1000-Punkte-Predigt. Nein, Spaß. Wir haben uns die Top 7 ausgesucht, unsere persönlichen Top 7 Eigenschaften des Heiligen Geistes. Und über die werden wir heute predigen. Und ich hole gleich mal das Erste raus hier. Ich gebe zu, es gibt bessere Energiearten als Benzin, aber Wasserstoff und Ökostrom waren so schwer abzufüllen. Deswegen Benzinkanister. Christsein kann ganz schön anstrengend sein, kann ein richtiger Krampf sein. Wenn du versuchst, aus dir selbst heraus alle Gebote zu halten und ein netter, lieber, frommer Christ zu sein, dann ist das irgendwann richtig anstrengend und mühselig. Die gute Nachricht ist, so hat Gott sich das gar nicht vorgestellt, dass wir aus eigener Anstrengung versuchen, ein guter Christ zu sein. Sondern Gott möchte mit uns in einer Beziehung leben. Und er kommt uns sogar so nah, dass er in uns lebt mit seinem Geist. Und Jesus sagt an Himmelfahrt zu seinen Jüngern, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Die Kraft, das ist wie ein Antrieb, wie die Kraftquelle für unser Christsein, so ist der Heilige Geist. So wie das Benzin den Motor antreibt, so treibt der Heilige Geist unser Leben als Christen an. Ohne Benzin ist es sehr aufwendig, das Auto und den Motor zu bewegen. Das kann man machen, man kann schieben und so. Das geht vielleicht auch eine Weile gut, aber irgendwann wirst du aufgeben, weil es zu anstrengend ist. Beim Christsein ist es genauso. Wenn du es ohne den Geist machst, dann wirst du dich abmühen und abmühen, aber irgendwann gibst du auf. Du wirst nicht weit kommen. Wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen die Kraftquelle. Und in der Bibel gibt es verschiedene Beispiele, wie das aussieht, dass der Geist die Kraftquelle ist. Wenn wir zum Beispiel nicht wissen, wie wir beten sollen, wenn uns mal die Worte fehlen oder wenn wir gar nicht wissen, wie drücke ich das aus, was in meinem Herzen ist, dann ist es der Heilige Geist, der uns mit einem unaussprechlichen Seufzen im Gebet vertritt. Der Heilige Geist, der bewirkt auch die Frucht. Im Galaterbrief steht, es gibt Liebe, Freude, Friede, aber es ist die Frucht des Geistes, die wächst in uns. Der Heilige Geist gibt uns auch die Hoffnung auf das ewige Leben. Auch die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Und auch, dass wir Kinder Gottes sind und den Vater nennen dürfen, wissen wir durch den Heiligen Geist. Es gibt ganz viele Beispiele in der Bibel, wo steht, was uns alles geschenkt ist als Christen. Und ganz oft steht dahinter, durch den Geist. Und ich überlese das manchmal, dass da steht, durch den Geist. Aber das ist so entscheidend, weil er es ist, der uns das alles schenkt, was wir zum Christsein brauchen. Er ist die Kraftquelle, er ist der Antrieb unseres Christseins.
Jetzt gucke ich mal, was ich finde. Ein Herz aus Keramik. Schön. Christoph, schön. Eins meiner Kinder hat das ausgesucht und gemacht. Du weißt, ich habe Söhne und Töchter. Was glaubst du, eher Tochter oder eher Sohn?
Ich kenne Jalt und Rasmus, deswegen sage ich eher Tochter.
Eher Tochter, das ist goldrichtig. Ist ja interessant. Wir fragen uns ja vielleicht manchmal, Gott, ist der eigentlich immer nur männlich? Filter irgendwie, eigentlich eine Seite in Gott. Und da muss man mal sagen, Geist im Hebräischen ist Ruach. Also es ist so der Wind, ne? Du hast von Kraft und von Wind gesprochen. Das ist wahrscheinlich dieses Geräusch, was Wind macht, Ruach. Und das ist überwiegend eigentlich weiblich. Wenn also der Geist Gottes über den Wassern schwebt, dann ist das Schweben im Hebräischen wie so ein Brüten über dieser Chaosmasse. Und dann ist das wie eine weibliche, der Geist weiblich brütet über der Erde, damit sie schön wird sozusagen, damit sie sich entfaltet und das rauskommt, was so schön ist. Und deswegen, Ruach ist etwas Weibliches. Das ist Gottes weibliche Seite sozusagen oder die Person in Gott, die vor allen Dingen weiblich ist. Und ich finde, das ist nicht ganz unwichtig, muss ich wirklich sagen. Denn wenn wir mal so über, das ist vielleicht einfach noch mal so kurz zur Information, im Griechischen ist das dann mit Pneuma übersetzt worden, das ist neutral, ne? Also das ist Neutrum, also Pneuma, das ist dann die erste Übersetzung gewesen, dann ins Lateinische Spiritus, das ist dann männlich geworden und so hat Luther das natürlich dann auch als männlich so übersetzt und hat das mit bestem Wissen und Gewissen getan, aber tatsächlich ist es in den meisten Fällen eher weiblich gebraucht. Und es ist unheimlich schön, dieses Weibliche, zum Beispiel das Trösten. Das Trösten, als ob so Jesus sagt, so, wow, das kann vor allen Dingen die Ruach besonders gut. Freut euch, liebe Jüngerinnen und Jünger, da kommt noch jemand, die kann das einfach noch viel besser als ich. Gott schafft ja den Mensch zu seinem Ebenbild, als Mann und Frau. Also da ist auch das Weibliche so drin. Und ich denke mal, das ist etwas Wunderschönes. Und wenn es weiblich ist, wir sollten ein bisschen Gentleman sein, glaube ich, gegenüber dem Heiligen Geist. Also das ist ja wichtig, dass du irgendwie deinem Gegenüber auch deutlich machst, es ist kostbar, er ist wertvoll oder sie ist wertvoll und es ist gut, dass sie da ist. Und ich finde, das ist Teil von spirituellem Sein, also von geistlichem Leben. Auch dem Geist Gottes zu sagen, dass man ihn schätzt, dass man ihn liebt, dass man ihm Raum gibt oder ihr Raum gibt, dass sie sich bewegen darf, mein Leben beeinflussen darf. Und das, finde ich, ist so ein Schlüssel dazu, zu einem geistlichen Leben. Wie willst du geistlich leben ohne diese Ruach in dir? Oder wenn sie die Ruach das Gefühl hat, eigentlich brauchst du sie nicht. Das wäre schon ein bisschen blöd, glaube ich. Und einen Gedanken gebe ich euch da mal mit zum Weiterdenken. Den Beginn der Schöpfung oder beziehungsweise dieses ganze immer weiterführende der Schöpfung, das, was du heute siehst, ist ja immer eine weitergeführte Schöpfung. Das wird im Alten Testament auch der Ruach zugeordnet. Erlösung, das macht der Sohn, männlich, Jesus. Aber das 2000 Jahre lang, das Stück für Stück, in tausenden von Orten, geduldig, detailliert und kontinuierlich, dass das in dieser Welt verbreitet wird. Das, was Jesus erworben hat, dafür ist die Ruach zuständig. Die hat irgendwie vielleicht mehr Geduld als Jesus. Vielleicht kann die sich in Kleinigkeiten größer noch wiederfinden. Und wenn ich sehe, wie Jesus so wertschätzend, so hochachtend von dieser Ruach gesprochen hat, dann glaube ich, dass das echt cool findet, dass die Ruach jahrtausende lang das tut, was er natürlich hart erkämpft hat, aber im Grunde in einem kurzen Zeitraum. Während die Ruach in der großen Treue und Kontinuität das uns Menschen gibt. Großartig.
Lutz, du hast es eben schon erzählt, die Bibel kann man ja ein Leben lang studieren. Du kannst studieren und studieren und studieren und bist immer noch nicht fertig. Das kannst du wissenschaftlich auseinandernehmen bis ins Detail. Es gibt Fachdisziplinen und Unterdisziplinen und da nochmal drunter und so. Aber man kann die Bibel auch ein Leben lang studieren, ohne dass sie irgendwas mit dem Leben zu tun hat. Du kannst das studieren wie so ein antikes Buch, wie Cäsar, Gallische Kriege oder Plato oder so. Aber Es bleibt dieses antike Buch und es hat nichts mit deinem Leben zu tun. Der Heilige Geist, der will uns die Bibel so aufschließen, dass sie etwas mit unserem Leben zu tun hat. Der will, dass aus diesem antiken Buch das Wort Gottes wird für dich. Der will, dass du etwas von deinem Kopf in dein Herz rutscht, dass du es im Herzen begreifst. Und es kann passieren, dass du eine Stelle liest in der Bibel, die du schon 50 Mal gelesen hast, und beim 51. Mal, da merkst du, das berührt jetzt mein Herz. Hier ist irgendwas Neues. Hier begreife ich etwas Neues. Und wenn sowas passiert, wenn wir etwas im Herzen verstehen, dann ist das der Heilige Geist, der uns das aufschließt. Ich hole mal den nächsten Gegenstand. Es ist so ähnlich wie bei einem gewebten Teppich. Der Teppich ist jetzt noch nicht fertig hier, das seht ihr selber, aber stellt euch einen schönen Teppich vor. Bei Webteppichen ist das so, dass auf der Rückseite ganz viele lose Fäden zusammenhängen oder da so rausbaumeln. Und wenn man nur die Rückseite sieht, dann weiß man gar nicht, was ist das für ein Bild? Irgendwie ist das alles wirr und durcheinander und so. Und so kann es uns auch manchmal gehen, wenn wir in der Bibel lesen. Alles, wir verstehen die Zusammenhänge nicht genau und es ist alles irgendwie wirr und es macht gerade keinen Sinn für uns. Aber wenn man dann bei diesem Teppich es umdreht auf die Vorderseite, dann sieht man das ganze Bild. Dann weiß man, dass diese Fäden, die hinten so komisch durcheinander schwirren, dass sie ein sinnvolles Bild ergeben. Und so ist es auch, wenn der Heilige Geist uns die Schrift aufschließt, dann sehen wir plötzlich die Vorderseite des Teppichs. Dann wissen wir, aha, so ist es. Das und das hängt jetzt zusammen und es ergibt sich so ein ganzes Bild. Und auch das möchte der Heilige Geist uns die Schrift so aufschließen, dass wir sie verstehen. Und zwar nicht nur im Kopf, sondern im Herzen. Aus der Aneinanderreihung von Worten und Buchstaben wird dann etwas, was uns wirklich im Herzen berührt und was unser Leben verändert. Der Heilige Geist möchte, glaube ich, dass wir nicht nur Theorieweltmeister sind mit der Bibel, sondern dass sie uns berührt. Das möchte er schaffen, dass sie direkt in unser Herz trifft.
Also, wenn ich nochmal auf die Ruach komme, dann ist das die Premium-Disziplin der Ruach zu verbinden, zu netzwerken, Dinge zusammenzufügen, die an sich erstmal noch nicht von sich aus kommen können. Die Worte, die geschrieben sind in der Bibel, dass die mit dir was zu tun haben. Dass Gemeinde, Kirche ineinander vernetzt ist, miteinander verbunden ist, kann niemand machen. Aber es geschieht, weil die Ruach am Werk ist. Das ist von unserem Apfelbaum. Also der Zweig war so ein bisschen im Weg, wenn wir Fußball spielen, dann habe ich gedacht, das ist ein guter Moment jetzt für die Predigt, ihn zu opfern. Wenn man genau guckt, das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, aber hier sind schon so kleine Äpfel dran. Und vor 2 Wochen hat er wunderschön geblüht. Und was passiert da eigentlich bei so einem Baum? Du pflanzt den und nach einiger Zeit und er wächst und das, die Energie aus der Erde, dann wird das zu einem Stamm, dann werden da Zweige, dann werden da Blätter, dann werden da Blüten und aus den Blüten dann ein unglaubliches Netz. Ein unglaubliches Miteinander. Und ich möchte das mal so als Bild dafür nehmen, wie die Ruach Gemeinde zusammenfügt, zu einem Netz wirbt, was sich befruchtet, was gegenseitig etwas bewirkt, was am Ende etwas Wunderschönes ist. Erstmal schön, dann aber auch mit einer Frucht, mit etwas Wertvollem, was wiederum stärkt. Auch die, die gar nicht da dran sind. Jemand könnte kommen und den Apfel pflücken und ihn essen und er hat mit dem Baum erstmal gar nichts zu tun. Menschen, die die Frucht von Gemeinde genießen können zum Beispiel. Das haben viele von euch sicherlich auch schon erlebt, dass du irgendwo hier bist, du kommst mit einer Frage in eine Situation hinein und als ob jemand davon gewusst hätte. Gibt es Worte, die dich trösten oder gibt es eine Geste? Du denkst, wie oft habe ich das schon gedacht, oh, ich bin alleine, es ist zu viel und ich schaffe es nicht. Und ohne, dass ich es irgendwo gewollt habe oder geplant habe, auf einmal ist jemand da und sagt, Lutz, Und mir ist auf einmal klar, ich bin nicht alleine. Ich hatte mal eine ganz schwere Beerdigung und Jürgen, der sitzt hier vorne, der kam dann kurz vor Beginn dieser Beerdigung in die Sakristei. Also das ist der Umkleideraum für Pastoren. Und ich dachte so, was machst du hier eigentlich? Und, also nicht zu Jürgen, sondern als ich noch alleine war. Und ich habe gedacht, ich kann das nicht. Ich kann das jetzt nicht tun. Und dann kam Jürgen rein und sagte, Bruder, was ist? Legte mir so die Hand auf die Schultern und betete einmal für mich. Und ich weiß nicht, Jürgen hat das, glaube ich, nicht geahnt oder so. Aber die Ruach hat das zusammengefügt. Oder in einem anderen Gottesdienst vor langer, langer Zeit, den ich mal gehalten habe. Ich habe so ein Schaf zu Hause, so ein großes. Und irgendwie dachte ich vor dem Gottesdienst, nimm mal das Schaf mit. Da habe ich gedacht, gut, ich nehme mal das Schaf mit. Das war so eine Art Intuition. Ich glaube, die Ruach hat mir das so ein bisschen eingeflüstert. Nimm mal das Schaf mit. Und dann hatten wir immer so einen Psalm und ich dachte so, oh, nimm jetzt mal Psalm 23. Und dann habe ich das Schaf so hingestellt und Leute, dann habe ich gesagt so, hier das Schaf, Gott, euer Hirte, habt keine Sorge, er kümmert sich um euch. Nach dem Gottesdienst kam eine Frau auf mich zu und die sagte, es war hier nicht in dieser Gemeinde, und die sagte zu mir, ich bin in meiner Jugend häufig missbraucht worden und ich habe jetzt Jesus gefunden und so, aber ich bin heute Nacht aufgewacht und ich hatte wieder diese Ängste. Und dann habe ich Psalm 23 gelesen und dann konnte ich wieder ruhig schlafen. Und jetzt der Gottesdienst, also quasi ein paar Stunden später, Psalm 23, ich habe noch das Schaf mit und es passt. Das habe ich mir nicht ausgedacht, aber sowas verknüpft die Ruach, denn die Ruach hat den Überblick und weiß, was zusammengehört und was gut tut.
Das passt super gut zum nächsten Punkt. Ich hole mal was aus der Kiste. Das ist ein Kompass, vielleicht schwer zu sehen von hinten, ein Kompass. Wir lesen in der Bibel vom Heiligen Geist, dass er die Gläubigen leitet, auch dass er sie führt oder auch wie ein guter Hirte treibt. Leiten, führen, treiben, das sind Eigenschaften des Heiligen Geistes. Er ist also wie ein Kompass oder wie ein Navigationsgerät, das uns so führt durch die schwierigen Wege des Lebens. Ich habe das schon oft erlebt, dass der Geist in kleinen oder in großen Sachen irgendwie eine neue Führung gibt, eine neue Richtung gibt. Wir haben das im Konfirmateam erlebt, als wir die Konfirmation für dieses Jahr vorbereitet haben, die leider ausgefallen ist, haben wir uns im März überlegt, wie ist unser Thema, und wir waren da so dran und irgendwie waren wir alle blockiert. Das ging nicht so voran in diesem kreativen Prozess. Wir kamen alle nicht weiter irgendwie. Und dann hat jemand gesagt, Mensch, lass uns doch mal beten. Dann sind wir still geworden und haben gebetet und danach flutschte es. Danach hatten wir alle Ideen, danach hatten wir auch irgendwie eine Richtung und wir wussten ganz klar, das ist jetzt das Thema, in die Richtung kann es gehen. Und wir haben uns danach nochmal kurz zusammengestellt und haben gemerkt, wow, das Gebet hat irgendwie voll was gebracht. Danach wussten wir neu, in welche Richtung es gehen kann. Auch bei großen Lebensentscheidungen habe ich schon erfahren, wie der Geist einen führen kann. Ich habe mit meiner Frau in Henschedrehen gelebt, das war so unsere erste gemeinsame Stelle und wir waren glücklich da, waren zufrieden. Und dann kam eine Anfrage aus Adelshofen, aus Süddeutschland, ob ich da nochmal arbeiten würde und ob wir uns vorstellen könnten, als junge Familie dahin zu gehen. Und unsere erste Reaktion war, nö, wir sind glücklich hier, uns geht es gut. Und wir haben Gott aber gefragt, weil wir es auch ernst nehmen wollten. Und dann passierte das, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe eine Bibelstelle gelesen und meine Frau zur gleichen Zeit auch. Und das habe ich schon oft gelesen. Es ging um Jakob und so, hatte gar nichts mit mir zu tun. Und dann war ein Vers, wo es darum ging, dass Jakob sein Land verlässt und in ein fremdes Land geht. Und mir war klar, okay, jetzt ist es dran, dass wir gehen. Der Geist hatte geführt, das war eindeutig. Dieser Text und mein Herz haben mir gesagt, das ist jetzt dran. Und so ist es, dass Gott durch den Geist uns führen möchte in Lebenssituationen. Ich glaube aber auch, dass es total schwer ist, auf den Geist zu hören, sich in dieser Alltagshektik Zeit dafür zu nehmen, auf den Geist zu hören, ist enorm schwer. Und ich habe auch in Adelshofen in meiner ersten Zeit dort als Student stille Tage kennengelernt. Immer am Anfang und am Ende eines Semesters gab es einen stillen Tag, also viermal im Jahr. Das lief dann so ab, dass man morgens zusammenkam, einen Bibeltext gekriegt hat mit verschiedenen Fragen, das war dann so auf Zettel, und dann sollte man den ganzen Tag sich mit diesem Text beschäftigen und still sein und alleine auf Gott hören. Und am Anfang konnte ich damit überhaupt nichts anfangen. Ich habe geschlafen in der Zeit und FIFA gespielt und ich wusste überhaupt nicht, was mache ich den ganzen Tag.
Du hast FIFA gespielt?
Ja, und ich war auch sehr erfolgreich, muss ich auch sagen.
Ich rufe da gleich nochmal an in Adelshofen, glaube ich. Also das,
oh.
Die können das vielleicht hören jetzt im Internet. Das ist schon.
Ich kriege noch Probleme hier mit der Anerkennung. Egal. Ja. Aber im Laufe der Jahre habe ich immer weniger FIFA gespielt. An diesen Tagen, sonst schon. Aber an diesen Tagen und habe sie immer mehr zu schätzen gelernt. Weil ich gemerkt habe, wenn ich Gott irgendwie mein Herz ausschütte und wenn ich ihn Dinge frage, dann kriege ich irgendwie auch was zurück. Also da kommt irgendwie Antwort. Es ist am Anfang noch komisch, das zu hören, aber irgendwie merkt man, dass Gott einen führt. Vor allem, wenn man dann auch in der Bibel liest. Da habe ich ganz oft gemerkt, diese Verse, die sprechen jetzt in mein Leben hinein. Und jetzt versuche ich das, ich schaffe das bei weitem nicht immer, aber ich versuche das auch ein, zweimal im Jahr sogar, stille Tage in meinen Lebensablauf so reinzubauen. So toll hat mich Adelshofen geprägt. Das kannst du dann auch erzählen, wenn du anrufst.
Ich habe jetzt hier noch eine Wasserwaage mitgebracht. Jesus sagt, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit führen. Also, das, ob das jetzt gerade ist oder nicht, da hat man ja so sein Gefühl. Ne? Also wenn du irgendwie ein Bild aufhängst, du hast ein Gefühl. Aber das Tolle ist, an dieser Wasserwaage siehst du, was dein Gefühl wert ist. Also wo du eigentlich wirklich so stehst, was echt ist. Und das ist etwas, was ja, die Ruach liebt, das Echte. Und die Lügen, das ist ja immer nur so die zweite Wahl. Das ist ja immer nur so das Abbild, der Ersatz sozusagen. Also es gibt das Echte und dann gibt es die Kopie davon. Und die Ruach will, dass du in deinem Leben an das Echte kommst. Also dass du nicht im Schein bist, sondern im Sein. Also, dass du nicht irgendwie tun musst, wer du bist und wie toll und was weiß ich, sondern dass du sein darfst, wer du bist. Das ist schon mal dieses Grundgefühl, was Heiliger Geist dir gibt, diesen Zuspruch. Du brauchst dich nicht verstecken, du brauchst nicht irgendwer anders sein, sondern so wie du bist, das ist gut. Und auf dem Weg ermutigt der Heilige Geist immer mehr und ist da auch manchmal sehr direkt. Manchmal, ja, also wenn man so die Wahrheit gesagt bekommt, das ist ja auch nicht unbedingt immer bequem. Also wir reden nicht davon, dass Ruach immer bequem ist, aber will dich zum Echten führen und weg von der Kopie. Leichtigkeit möchte die Ruach dir geben, statt Rausch oder so, wo du das versuchst, künstlich zu bekommen. Wahrheit, statt dass du lügen musst. Dass du echt sein kannst, dass du auch deine Grenzen anerkennen kannst, statt dass du tust, als ob du, wer weiß wie toll und grenzenlos bist. Denn die Ruach steht zu meinen Grenzen und das ist in Ordnung, das ist gut so. Und den Mut, den möchte Heiliger Geist uns geben. Und wenn ich mal so merke, oh, jetzt bin ich irgendwie abgeirrt von Gott, dann fühle ich das wie so zart oft, aber nicht verurteilen, sondern immer bejahen, so die Heilige Geist wie so eine Mutter, den Arm so um mich legt und sagt, Lutz, Mensch, was war da los? Wo bist du hingelaufen? Was ist mit dir gewesen? Und dann merke ich schon, ja, das war nur die Kopie und ich will zum Echten zurück.
Eine Sache haben wir noch. In 1. Korinther 12 steht, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Das ist auch eine Eigenschaft des Heiligen Geistes, dass er immer Jesus groß machen will. Der Heilige Geist ist demütig. Es geht ihm nicht um sich selbst, sondern es geht ihm darum, dass Jesus groß gemacht wird. Über Rio de Janeiro, da thront ja diese große Christusstatue auf dem Berg. Und ich glaube, der Heilige Geist, der freut sich darüber, dass Jesus da auf der großen Bühne steht. Der will nicht selber auf der Bühne stehen als Heiliger Geist, sondern der will als Konzertmanager quasi alles so vorbereiten, dass Jesus die Bühne kriegt und den Applaus kriegt. Der Heilige Geist sagt nicht, folge mir nach, sondern sagt, folge Jesus nach. Er will immer, dass Jesus groß wird. In der Welt, aber auch in deinem Leben. Der Heilige Geist möchte, dass Jesus Raum einnimmt in deinem Leben.
Schon schwer jetzt, mit so viel Geschenken hier, ne?
So viel. Also wenn wir irgendwie merken, das ist ein Gedanke oder das ist ein Prozess, durch den wird Jesus größer in meinem Leben, dann ist das auch ein Wirken des Heiligen Geistes. Niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Amen.
Amen.